Dr. Markus Krall ist Volkswirt, Manager und Bestsellerautor. Er verfügt über 30 Jahre Erfahrung in der Bank- und Versicherungswirtschaft. Von 2019 bis November 2022 war er CEO und Sprecher der Geschäftsführung der Degussa Goldhandel GmbH. Im Jahr 2019 gründete Dr. Krall die Atlas-Initiative, einen parteiunabhängigen Zusammenschluss von Unternehmen, die sich der freiheitlich-demokratischen Grundordnung und der Schule der österreichischen Nationalökonomie verschrieben haben. Ich freue mich sehr, Herrn Dr. Krall hier begrüßen zu dürfen. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind.
Danke für die Einladung.
Herr Dr. Krall, wir haben hier eine Veranstaltung laufen, bei der geht es um Visionen für eine bessere Zukunft, vor allem um Freiheit, Selbstbestimmung, Demokratie, wirkliche Demokratie. Wie sieht denn aus Ihrer Sicht, aus Ihrer beruflichen Perspektive, aus Ihrer Expertise her, so eine freie Welt von morgen aus? Wie könnte die ausschauen?
Also die österreichische Schule der Nationalökonomie oder die sogenannte libertäre Schule sagt ja, die Welt sollte nur aus ablehnbaren Angeboten bestehen. Das ist mal die ganz, ganz kurze Beschreibung. Das heißt, kein Zwang. Der Mensch ist frei geboren und er sollte nicht zu etwas gezwungen werden von niemandem, weder von einer Mehrheit noch von einem Staat noch von irgendjemandem, sondern er sollte sich frei für die Dinge entscheiden, die er will. Deine Welt, in der der Zwang abwesend ist, jedenfalls beim erwachsenen Menschen, Erziehung von Kindern erfordert natürlich in gewisser Weise das noch, aber das ist ja eben Teil des Großwerdens von Menschen, aber der erwachsene Mensch sollte nicht dem Zwang ausgeliefert sein, Dinge zu tun, Dinge zu kaufen oder Dinge zu verkaufen, weil er gezwungen wird. Und alles, was diesem Ziel der freiwilligen Kooperation statt des Zwangs dient, das ist im Prinzip etwas, was die Art von Freiheit und Gesellschaft bringen wird, die ich für die richtige und für die erstrebenswerte halte.
Das heißt, die österreichische Nationalökonomie hat diese Vision schon gehabt?
Ja, genau. Also es ist die österreichische Schule der Nationalökonomie ist ja begründet worden von Menger und von Mises, von Hayek und anderen. Und im Prinzip ist sie ja schon seit Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt worden. Und sie ist, wenn man es mal genau betrachtet, eigentlich die ökonomische Schule mit dem besten Erklärungswert für alles, was da draußen passiert. Im Gegensatz zu vielen anderen Schulen, die das von sich behaupten, aber es nicht leisten. Also das Keynesianismus ist der Marxismus, wobei eben diese anderen Schulen alle davon ausgehen, dass es gerechtfertigt ist, Zwang auszuüben. Und ich glaube, es hat einen tiefen philosophischen Grund, warum die österreichische Schule den besseren Erklärungswert hat für das, was da draußen passiert. Sie basiert nämlich auf der Freiheit des Menschen. Und zwar, indem sie die Freiheit des Menschen zu einem Teil der Essenz des Menschseins erklärt. Wenn wir nicht frei sind, dann sind wir gar keine Menschen. Wir sind von Gott frei geschaffen. Der freie Wille basiert auf der Selbsterkenntnis, dem Cogito Ergo Sum, dem Selbstbewusstsein. Und dieser freie Wille ist quasi die Basis unseres Menschseins. Und eine Gesellschaftsordnung, die das nicht anerkennt, verstößt also gegen die Essenz des Menschseins. Und deswegen scheitert sie. Während die österreichische Schule genau diese Essenz anerkennt, und deswegen fordert, dass der Mensch nicht gezwungen werden soll, sondern dass der Mensch kooperiert mit anderen Menschen aus freiem Willen, aus seiner eigenen Entschlusskraft und aus seiner eigenen Fähigkeit, das für ihn Richtige zu erkennen.
Wann ist Ihnen denn klar geworden, dass es das nicht gibt?
Das gibt's schon, aber es gibt es
als in der Praxis.
In der Praxis, also es gibt es in vielen Teilbereichen der Existenz, aber es gibt kein Gemeinwesen, wo es eigentlich in der Vollkommenheit umgesetzt ist, wie wir Österreicher, wie wir uns selber auch nennen, das anstreben. Aber wir glauben, dass es der Menschheit sehr viel besser ginge, wenn man es täte. Und in der Vergangenheit gab es Gesellschaften, wo es in deutlich größerem Maße umgesetzt war als in unserer heutigen Gesellschaft.
In welcher Vergangenheit?
Insbesondere im 19. Jahrhundert, der Zeit des sogenannten Manchester-Kapitalismus, den der Sozialismus und die sozialistischen Schulen quasi ja verleumdet haben. Ja, man hat ja uns erzählt, der Manchester-Kapitalismus, da gab es die Armut und das ist also dieses Zusammengepferchtsein in den Fabriken und
aber
so weiter.
Aber das gab es ja.
Ja, das gab es. Aber da muss man sehen, dass das nicht das Ergebnis der Freiheit war und auch nicht das Ergebnis des Kapitalismus damals, sondern es war das Erbe des Feudalismus. Wenn man einfach mal die empirischen Fakten sich anschaut, im Jahr 1800 lebten wohl 98% der Menschen nach heutigen Maßstäben in absoluter Armut und haben jeden Tag ums Überleben gekämpft. Das war vor der industriellen Revolution. Und zwischen dem Jahr 1800 und dem Jahr 1900 wurde durch die Einführung des Kapitalismus, erst im britischen Empire und dann in ganz Europa und in Amerika auch, wurde durch die Einführung des Kapitalismus und der freien Marktwirtschaft, die letzten Endes die Freiheit des Menschen als Individuum voll anerkennt, wurden von diesen 98%, die in absoluter Armut lebten, 80% in den Mittelstand katapultiert, in nur 100 Jahren. Das heißt, in dieser Zeit gab es noch Armut, aber sie war nicht das Ergebnis des Kapitalismus, sondern sie war die Restante des Feudalismus. Und der Kapitalismus hat diese Armut sukzessive abgeschafft. Wie hat er das gemacht? Am Anfang, in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, wo die Armut noch viel größer war als in der zweiten Hälfte, wo auch damals ja der Marxismus entstanden ist, war es so, dass das Kapital noch sehr knapp war. Es gab keine große Kapitalbasis. Aber die Freiheit hat dazu geführt, dass enorme Mengen an Kapital akkumuliert worden sind. Zum Teil auch in wenigen Händen. Das wurde dann kritisiert. Aber die Wahrheit ist, dass entscheidend für die Frage, was zum Beispiel der Arbeiter verdient hat, nicht war, ob es Gewerkschaften gibt oder ob dem Unternehmer ein großer Staat sagt, du böser Unternehmer, musst deine Arbeiter besser bezahlen, sondern die Wahrheit ist, dass der Arbeiter umso besser bezahlt wird, je mehr Kapital existiert. Und zwar deswegen, weil je mehr Kapital existiert, desto mehr Fabriken können gebaut werden, desto mehr Produktionsmittel stehen zur Verfügung, desto größer ist die Nachfrage nach Arbeitern und desto geringer ist dieser Squeeze-out sozusagen, der am Anfang noch der Fall war. Und deswegen konnte man im 19. Jahrhundert beobachten, dass der Wohlstand gestiegen ist, obwohl sich die Bevölkerung vervielfacht hat. Und zwar deswegen, weil die Menge des Kapitals, das akkumuliert worden ist, schneller gewachsen ist als die Bevölkerung. Und das Ergebnis war, dass dann am Anfang des 20. Jahrhunderts im Grunde genommen ein Wohlstand erreicht war, den man erst in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts nach den zwei Weltkriegen wieder erreicht hat. So groß war der Wohlstand damals schon. Und das ist eben das Ergebnis dieses freien Kapitalismus, dieses angeblich so schlimmen Manchester-Kapitalismus gewesen.
Aber es ist natürlich auch eine Frage des Staatssystems, wo der Staat die Einnahmen sich aus der Arbeit der Arbeiter oder Leistungsträger holt, weil er braucht ja etwas, damit er seine Leistungen finanzieren kann. Das heißt, es war auch wichtig, dass ein gewisser Wohlstand geschaffen wurde, um von diesen Leuten wieder was zurückzuholen.
Naja, der Staat hat im 19. Jahrhundert seine Aufgabe genau richtig verstanden, nach meiner Überzeugung. Es war zwar eine Monarchie, kann man viel dran kritisieren, weil es natürlich keine Demokratie war, aber der Staat war damals schlank. Der Staat ist mit 10% des Bruttosozialprodukts ausgekommen. Und das bedeutet, dass die Leute 90% von dem, was sie erarbeitet haben, behalten dürften. Sowohl die Arbeiter als auch die Unternehmer. Es gab praktisch keine große Besteuerung, ja, es war also minimal. Wenn man heute bedenkt, der Staat nimmt uns heute 50% von allem ab, was wir verdienen. Die Staatsquote ist auch 50% und damals war sie 10%. Der Staat war also schlank, trotzdem hat er funktioniert. Er hatte eine funktionierende Verwaltung, er hatte auch eine funktionierende Verteidigung, die war fast zu gut, weil man hat sie dann im Ersten Weltkrieg ja quasi mal ausprobieren wollen, wie schön die schimmernde Wehr ist, wenn man sie einsetzt. Und es war aber nicht so, dass der Staat irgendwelche essentiellen Aufgaben nicht wahrgenommen hätte. Die Aufgaben, die es da gab, die der Staat dann wahrgenommen hat, die waren relativ klein und überschaubar. Auch Infrastruktur, das war alles privat finanziert. Und erst im 20. Jahrhundert hat dann der Staat angefangen, sich auszudehnen. Der Erste Weltkrieg war im Prinzip der erste Schub, wo der Staat von 10% auf 40% hochgeschnallt ist über die Rüstungsausgaben. Dann ist es wieder ein bisschen runtergegangen, dann kam der Zweite Weltkrieg und der Staat hat sich wieder ausgedehnt, weil die nationalen Sozialisten waren ja Sozialisten, die haben an den starken, fetten, dicken, großen Staat geglaubt. Genau wie die Kommunisten in Russland. Das war im Prinzip das Gleiche in Grün. Und über diese Vorgänge, dass im 20. Jahrhundert der Sozialismus dann den Kapitalismus zurückgedrängt hat, ist kein Wohlstand geschaffen worden. Im Gegenteil. Es wurde unvorstellbare Armut und unvorstellbares Leid geschaffen. Und wenn wir im 20. Jahrhundert nicht diese Experimente mit dem Sozialismus gehabt hätten, dann wären wir heute, hätten wir wahrscheinlich durch den technischen Fortschritt, den der Kapitalismus im 19. Jahrhundert, in unvorstellbarer Weise befeuert hat, wären wir heute wahrscheinlich schon sehr viel weiter. Wir hätten heute wahrscheinlich das 3-, 4- oder 5-fache Bruttosozialprodukt von dem, was wir haben. Und wir wären schon längst aus einer Debatte um Armut oder so, die gäbe es gar nicht mehr.
Aber es ist ja interessant, ich sage jetzt mal einen Begriff, Westsozialismus. Ich will jetzt nicht sagen Globalsozialismus, weil ja nicht alle hier mitmachen. Es scheint ja wieder eine Bewegung zu diesem sozialistischen System, weg vom Kapitalismus, weg von der freien Marktwirtschaft zu geben.
Ja, das ist so. Alle 1-2 Generationen erhebt diese hässliche Schlange ihr Haupt. muss man leider so sagen. Der Sozialismus ist eine Kraft des Bösen. Und zwar deswegen, weil er erstens die Freiheit des Menschen verneint und weil er zweitens den Menschen als Individuum unter die Masse, unter den Staat unterordnet. Er erklärt den Menschen zum Eigentum des Staates. Er ist im Grunde genommen ein System der Sklaverei, das den Leuten aber verkauft wird als ein System der Befreiung. Allen wird ihm erzählt, wir befreien euch von allem Möglichen. In Wahrheit werden die Leute gar nicht befreit, in Wahrheit werden sie in die Sklaverei geführt. Ja, wie Esel, die sich ein Halsband umlegen lassen und sich in die Sklaverei führen lassen, mit wildesten Versprechungen vom Paradies, aber es ist alles hinter dem Horizont, ihr könnt es noch nicht sehen, aber vertraut uns. Das ist eine Kraft des Bösen, die nichts anderes tut, als die Menschen zu versklaven und die jedes Mal, wenn sie sich durchgesetzt hat, in unvorstellbarem menschlichen Leid geendet hat, in Millionen und Abermillionen von Toten. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, der Kapitalismus hat im 19. Jahrhundert die Menschheit aus der Armut in die Zivilisation katapultiert. Denn im Jahr 1800 hat sich der Lebensstandard der meisten Menschen nicht von dem Lebensstandard im Mittelalter unterschieden. Und im 20. Jahrhundert kam dann der Sozialismus, hat 150 Millionen Menschen umgebracht und verkauft sich trotzdem als die angeblich menschlichere Variante menschlichen Zusammenlebens. Da muss man doch ein bisschen beschränkt sein, um das zu glauben. Trotzdem ist es so, dass die Bildung der Jugend leider so ist, dass alle ein bis zwei Generationen, wenn diejenigen, die den Sozialismus noch erlebt haben, ihn vergessen haben oder weggestorben sind, dann kommt die nächste Generation, die sich daran nicht mehr erinnern kann, die ist dann wieder aufs Neue verführbar. Und der Sozialismus hat die Eigenschaft, ständige neue Gewänder zu morphen. Was im 19. Jahrhundert die Ausbeutung, die angebliche Ausbeutung der Arbeiter durch den Kapitalismus war, wurde dann im 20., Mitte des 20. Jahrhunderts, wurde es dann als der nationale Sozialismus als Volksding verkauft von Hitler und Konsorten.
Darf ich hier was sagen?
Ja.
Sozialismus wird ja normalerweise in der Fachsprache als links bezeichnet.
Ja, Hitler war links.
Das heißt, der Nationalsozialismus wäre dann eine linke Ideologie
gewesen. Ja, natürlich. Der Nationalsozialismus ist eine linke Ideologie. Dazu haben auch die führenden Nationalsozialisten sich ja geäußert. Ja, also Goebbels, ich zitiere, nichts ist uns verhasster als der Besitzbürgerblock. Wir sind links, wir sind Sozialisten. Hat er gesagt, hat er geschrieben. Ja.
Jetzt haben wir aber das Schlagwort rechts ist Nazi.
Ja gut, das ist natürlich ein Propagandatrick der Kommunisten. Immer schon gewesen. Alles, was rechts ist, ist Nazi, natürlich. Man hat natürlich eines verstanden. Als die Nationalsozialisten den Krieg zum Glück verloren haben, hatte man eine Manifestation des absolut Bösen in den Köpfen verankert. Und das bedeutet, dass man den politischen Gegner am besten bekämpfen kann, indem man ihn mit diesem absolut Bösen assoziiert. Deswegen gehen die Sozialisten her und versuchen jeden, der sich gegen sie stellt, zum Nazi zu erklären, damit in den menschlichen Gedankenwelten diese Opposition gegen den Sozialismus mit dem absolut Bösen des Nationalsozialismus quasi verknotet wird und man dann in entmenschlichter Art und Weise mit dem politischen Gegner umgehen kann. Das hat der Sozialismus immer gekonnt. Der Sozialismus ist eine Ideologie der Entmenschlichung und er bedient sich solcher Propaganda, Instrumente und Tricks, um seine Gegner zu entmenschlichen, damit er sie vernichten kann, damit die Masse zuschaut, wenn dann die Gewaltherrschaft über alle Opponenten des Sozialismus hereinbricht. Und da wird der Ökosozialismus keine Ausnahme sein. Der Ökosozialismus ist das neueste Gewand, in das der Sozialismus jetzt reingemorpht ist. Meine Prognose ist, wenn man ihn nicht aufhält, wird der Ökosozialismus die genozidalste von allen Sozialismusformen sein.
Bilder einer freien Welt von morgen. Wer Freiheit will, muss jetzt etwas dafür tun. Deshalb entwickeln wir in der Krise mit den besten Köpfen Gegenprogramme zum Great Reset. Für uns alle, für die Freiheit, für die Zukunft. Helfen Sie mit. Spenden Sie für den Ausbau dieser einzigartigen Denkwerkstatt. Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf-Ein-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. 500 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf-Eins.
Ich habe heute ja mit Herrn Václav Klaus gesprochen, der den Grünen Deal als sowjetkommunistische Planwirtschaft
bezeichnet. Ja, genau das ist es. Der Green Deal ist genau das. Es ist ein Vorwand, unter dem die freie Marktwirtschaft und die Freiheit der Menschen abgeschafft werden soll für ein vermeintlich höheres Ziel. Und da ja das Arbeiter- und Bauernparadies der Sowjetunion gescheitert ist und die Leute das auch nicht mehr glauben, muss jetzt eine neue Fata Morgana geschaffen werden. Nämlich das Paradies, sich in das Auenland mit Windrädchen drauf, ja, wo sich dann die Windräder im Sonnenlicht drehen und wo es allen gut geht. Was natürlich vollkommener Schwachsinn ist. Was sie ernten werden, ist die Dunkelflaute, die Deindustrialisierung und die Verarmung.
Beginnt schon.
Da sind wir mittendrin in dem Prozess. Und wenn erstmal der Sozialismus es geschafft hat, die Menschen zu verarmen, dann fangen die Verteilungskämpfe an. Wenn die Verteilungskämpfe ein gewisses Maß überschritten haben und dann wirklich ernsthafte Not eintritt, dann fängt die Gewalt an, die Entmenschlichung des Gegners, und dann morpht der Sozialismus in eine neue völkermörderische Maschine. Das hat er immer gemacht. Es gab noch nie einen Sozialismus, der die absolute Macht errungen hätte, ohne dass er zu Völkermord gegriffen hätte.
Glauben Sie, dass der neue US-Präsident Donald Trump hier etwas ändern könnte?
Ich glaube, dass er das kann, und zwar deswegen, weil die Art von Sozialismus, die sich hier gerade ausbreitet, wieder eine ist, die dem nationalen Sozialismus ähnlicher ist als dem Sowjetkommunismus. Warum sage ich das? Weil der nationale Sozialismus und der Faschismus waren sehr verzahnte Ideologien. Und es gab einen Vertreter des Faschismus, der hat mal Faschismus definiert. Das war Benito Mussolini. Und er hat in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts gesagt, das Zusammengehen von Staat und Konzernen, das ist Faschismus. Und das erleben wir jetzt wieder. Das ist das Ganze, das ist das, was wir beim World Economic Forum in Davos sehen. Das Public-Private Partnership ist nichts anderes als Faschismus. Ja? Wird jetzt mit einem neuen schönen Wort verkleidet, Public-Private Partnership. Das klingt doch toll, wer könnte was dagegen haben? Die Wahrheit ist, es ist das Zusammenspannen der Macht von Staat, einem fetten, überbordenden, übergriffigen, gemeinen, fiesen Staat mit der Gier von monopolistischen Konzernen, die sich dem Wettbewerb nicht mehr stellen wollen. Das ist Faschismus. Und genau das erleben wir da. Da setzen sich die Leute zusammen, die reich sind und die sich dem Wettbewerb nicht mehr stellen wollen, weil sie wissen, dass der Wettbewerb immer dafür sorgt, dass alter Reichtum sich nicht halten kann, sondern nur die Leistung zählt. Wettbewerb heißt soziale Durchlässigkeit, heißt sozialer Aufstieg. Und wenn einer sehr reich ist und es in diesem System zu sehr viel gebracht hat, dann hat er vor nichts mehr Angst als davor, dass er dem Wettbewerb auch in Zukunft ausgesetzt ist, weil er weiß, wie hart er ist, oder dass seine Kinder und Kindeskinder dem ausgesetzt sind. Also wird er ein System anstreben der Monopolisierung. Die Monopolisierung ist genau das, was der Faschismus den Konzernen als Gegenleistung dafür verspricht, dass sie einen fetten, übergriffigen, brutalen Staat zulegen.
Das ist jetzt interessant, weil Trump hat ja Elon Musk als ausgewählt. Er soll ja den Staat schlanker machen.
Ja.
Milei in Argentinien hat ja dasselbe schon auf den Weg gebracht.
Ja.
Musk ist einer der reichsten oder der reichste Mann auf der Welt. Er hat ja auch ein Interesse daran, seinen Reichtum zu halten. Bewegt sich aber jetzt in das Gegenprojekt hinein?
Ja, ich glaube aber, dass das einen anderen Grund hat. Ich glaube nicht, dass Musk zu der Kabale gehört, die quasi den Faschismus einführen wollen. Dazu agiert er zu anders. Sondern ich glaube, dass Musk tatsächlich, der will der erste Trillionär sein. Also er hat ja schon 400 Milliarden, ja, und er möchte gern 1.000 haben, weil 1.000 Milliarden ist der Betrag, den er braucht, um nicht nur zum Mars zu fliegen, sondern den Mars zu besiedeln. Ja, das ist sein großes Vorhaben. Der wird sein ganzes Geld für dieses Projekt verbrennen, wenn alles fertig ist. Und zwar, weil er eine philosophische Idee hat, die ihn beherrscht, der alles unterordnet. Und diese philosophische Idee ist multiplanetares Leben. Ja, also mehr als ein Planet soll menschliches Leben beherbergen, damit die Spezies gesichert ist oder besser gesichert ist gegen kosmische Katastrophen. Das ist sein Ding, sagt er ja auch ganz offen. Da kann ich nichts Falsches dran finden. Er versucht im Grunde genommen das Geld zu investieren, um die menschliche Gesellschaft dauerhafter zu machen. Ja, das ist sein Projekt. Und da er mit Unternehmertum ja an das Geld gekommen ist und nicht mit Monopolismus, sondern er war ja ein paar Mal ganz nah an der Pleite auch. Ja, ist noch nicht allzu lange her, da hieß es, der hat keine große Zukunft, der ist erledigt. Ja, er war immer risikofreudig und deswegen glaube ich nicht, dass er ein Teil dieser faschistoiden Kabale ist. Ich glaube aber, dass er sehr genau verstanden hat, dass eine wahre, zukunftsträchtige Gesellschaft nur auf Freiheit errichtet werden kann. Und dementsprechend engagiert er sich. Zumindest ist es mein Eindruck. Die Zukunft wird zeigen, ob ich da richtig oder falsch liege.
Das heißt, es könnte hier durchaus ein Anschub mit Trump kommen, dass sich hier auch in der Denke, in der Praxis etwas ändert.
Ja, und vor allen Dingen ist es natürlich so, man muss ja sehen, die Mächtigen in den USA und weltweit haben große Angst vor Trump. Warum? Weil Trump Transparenz in das hineinbringen will und es auch gesagt hat, was sie so tun. Und wenn man sich mal anschaut, welche Verbrechen vom Staat aus und auch von den Konzernen aus, insbesondere den Pharmakonzernen, in den letzten Jahren verübt worden sind, also Zerstörung der Bürger- und Menschenrechte, Angriff auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung, Verstoß gegen den Nürnberger Kodex, Verspritzen ungetesteter Medikamente an Milliarden Menschen, ja, nicht irgendwie Medikamente, sondern eine ungeprüfte und nicht getestete Gentherapie an Milliarden Menschen zu verspritzen. Das ist ein Verbrechen alleroberster Kategorie. Und auch, dass bekannt ist, dass ein großer Teil der Machteliten offensichtlich verstrickt und verwickelt ist in alle Arten von Perversionen und Missbrauchs, Fällen in großem Stil und auch in kollusivem Stil. Da haben die natürlich Angst vor. Und deswegen glaube ich, dass Trump eine Chance hat, wenn er es überlebt, sagen wir es mal so. Ich meine, man hat ja schon zweimal versucht, ihn umzubringen. Aber wenn er es überlebt, hat er eine Chance, durch Transparenz und Aufdeckung diesem ganzen Treiben ein Ende zu bereiten. Und davor haben die halt Angst. Ja? Aber es ist so, wenn man sich auch das in der Geschichte anschaut, die führenden Eliten von sozialistischen, nationalsozialistischen, faschistoiden und ähnlichen Systemen waren immer nicht nur korrupt im monetären Sinne, sie waren auch immer korrupt und pervertiert im moralischen Sinne. Und das sehen wir halt jetzt wieder.
Vielen Dank, Herr Dr. Gral. Ich möchte Ihnen jetzt noch abschließend ein paar kurze Fragen stellen. Ich fange gleich an. Freiheit ist für Sie?
Die Essenz des Menschseins.
Der Great Reset ist?
Aufzuhalten.
Die Weltherrschaftsagenda der Globalisten ist?
Ebenso aufzuhalten.
Die Corona-Aufarbeitung ist?
Zwingend und notwendig und sie muss rechtsstaatlich, aber umso härter erfolgen.
Ein Krieg in Europa ist?
Wahrscheinlich.
Das WEF Davos ist?
Eine Kabale mit einem sozialistisch-faschistoid angehauchten Hintergrund.
Die WHO ist?
Das Gleiche, aber im Bündnis mit einer Pharma-Mafia und vollkommen gewissenlos.
Das Alternativ-WEF ist?
Ein Gegengift.
Auf 1 ist?
Auch ein Gegengift.
Vielen Dank. Dankeschön. Gerne. Das war sehr interessant. Vielen Dank.